Liebe Geschwister, also ihr habt schon gehört, es geht um den Namen oder die Namen Gottes. Wir haben jetzt gerade gemerkt, dass es schon allein über Jesus verschiedenste Namen gibt. Ne? Jeshua sagen wir normal nicht, ne? Wir sagen Jesus. Die Engländer, die Amerikaner, die Englischsprachen sagen Jesus. Und so kannst du in jeder Sprache das anders aussprechen und auf einmal ändern sich scheinbar die Namen. Und Gott ist aber nicht etwas, der sich ändert. Ja? Also insofern müssen wir beim Übernamen nachdenken, oft ein bisschen tiefer gehen und auch die Bedeutung, die dahinter steckt, anschauen. Und ich möchte, bevor wir den einen Namen Gottes, der für heute ausgewählt ist, betrachten, ganz allgemein über Namen was sagen. Ein bisschen davon ist auch schon in meiner Predigt über Malachi vorgekommen. Namen sind einerseits etwas Persönliches. Ist doch ein Unterschied, ob ich jemanden mit der da anspreche oder wenn ich über jemanden rede, sage der da hier oder der da drüben oder wenn ich sage der Hubert, die Irmgard, die Ingeborg oder wenn ich mit Namen jemand anspreche oder ihn persönlich anspreche, und das lehrt man doch auch im Umgang mit Kunden, Patienten und so weiter, dass man das Gegenüber mit Namen ansprechen soll. Damit fühlt sich jeder persönlich betroffen. Also diese namentliche Ansprache drückt Beziehung aus. Auf der anderen Seite, in der Bibel ist das sehr häufig, in unserem alltäglichen Leben wahrscheinlich nicht mehr so, aber in der Bibel sind die Namen auch bezeichnend und symbolisch, sehr oft symbolisch, und sie enthalten eine Botschaft. Ich weiß es nicht, ob das heute auch noch so ist, dass sich die Eltern Gedanken machen, welchen Namen sie einem Kind geben. Aber in der Bibel sind die Namen fast immer mit einer Bedeutung verbunden. Und sie haben eine Botschaft. Und wir haben jetzt diese zwei Dinge. Wir haben der Name, der eine Beziehung ausdrückt, und die biblischen Namen, die eine Botschaft haben. Ich hätte nur ein paar Beispiele zum Beispiel. Abgesehen von dem, was wir jetzt gerade schon an Namen gesungen haben. Aber ein anderer Name von Jesus zum Beispiel ist Immanuel. Was heißt das? Gott mit uns. Das ist eine Botschaft. Oder der Name des Stammvaters des Volkes Israel, er heißt nämlich Israel, der hat eine Namensänderung bekommen. Und er war vorher der Jakob. Und Gott hat ihn, nachdem Jakob eine Begegnung mit Gott hatte, ein Ringen mit dem Engel Gottes, wurde plötzlich der Israel draus. Für uns ist das jetzt, ja, ist halt eine Geschichte, aber die Namen, die dahinter stehen, heißt eigentlich Jakob, heißt Fersenhalter oder Betrüger. Und der war einer. Das war ein hinterlistiger Typ, der Mensch. Und dann, durch diese Begegnung mit Gott, ist aus ihm der Mann geworden, der mit Gott kämpft. Israel heißt mit Gott wird kämpfen, oder manche sagen, Gott, der hat mit Gott gekämpft. Ja? Und so kann man fast jeden Namen in der Bibel symbolisch auch sehen. Und das ist für uns interessant, zumindest für mich ist es interessant. Ich weiß nicht, manche interessieren sich da nicht so dafür, aber ich finde das schon sehr interessant. Aus dem Saulus wurde ein Paulus, ein kleiner. Paulus heißt nämlich klein. Also da gibt es viele Überlegungen, aber ich komme jetzt auf etwas zurück, und das habe ich damals bei Malachi auch schon gesagt. Die Namen sind auch etwas Persönliches. Und du und wir alle haben einen Namen. Und auch das Volk Israel hatte einen Namen. Und da steht dann im Jesaja: So spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob. Ja? und der dich gebildet hat, Israel. Er nimmt beide Namen, ja, aber es ist die gleiche Person. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Das ist die Ansprache Gottes an sein Volk. Und ich möchte jetzt einfach mal sagen, so wie wir da sitzen, wir sind auch ein Teil des Volkes Gottes und jeder von euch hat einen Namen und jeder kann jetzt da hineinschreiben, seinen Namen, fürchte dich nicht, ich habe dich geschaffen, Heribert, ich habe dich gebildet, Ewald, ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Und mir geht es eigentlich darum, dass wir bei all dem, was wir theoretisch oder auch ja, in die Tiefe gehen, hoffentlich in der Bibel schürfen, dass es doch immer wieder dazu führt, dass wir in der Beziehung zu Jesus wachsen. Die Beziehung, die sich auch im persönlichen Ansprechen Gottes ausdrückt, um die geht's. Das sollte eigentlich am Anfang und ganz wichtig sein für uns. Hoppala. Jetzt kommen wir zu dem Text. Ich habe vergessen zu sagen, der Name, um den es heute geht, das ist El Shaddai, Gott der Allmächtige. Und dieser Name wird Gott, unter diesem Namen stellt sich Gott das erste Mal im 1. Mose 17 vor. Und das ist der Text, den wir jetzt kurz lesen. Wir werden nicht so viel drüber reden, über diesen Text. Ich will eigentlich nur über diesen Namen was sagen. Ein paar Sachen über den Text auch. Aber es wäre dann vielleicht eigentlich eine gute Möglichkeit, im Hauskreis oder in der nächsten Bibelstunde auch über das weiter nachzudenken. Der Text steht in 1. Mose 17, 1 bis 7. Abraham war 99 Jahre alt. Da erschien der Herr dem Abraham und sprach zu ihm: Ich bin Gott, der Allmächtige. So stellt sich Gott vor, Visitenkarte. Ich bin Gott, der Allmächtige. Lebe vor meinem Angesicht und sei untadelig. Und ich will meinen Bund zwischen dir und mir setzen und will dich sehr, sehr mehren. Da fiel Abraham auf sein Angesicht und Gott redete mit ihm und sprach: Ich siehe, das ist mein Bund mit dir. Du wirst zum Vater einer Menge von Nationen werden. Und nicht mehr soll dein Name Abram heißen, sondern Abraham soll dein Name sein. Denn zum Vater einer Menge von Nationen habe ich dich gemacht. Und ich werde dich sehr, sehr fruchtbar machen und werde dich zu Nationen machen und Könige werden aus dir hervorgehen. Ich werde meinen Bund aufrichten zwischen mir und dir und deinen Nachkommen nach dir durch alle ihre Generationen zu einem ewigen Bund, um dir Gott zu sein und deinen Nachkommen nach dir. Und ich werde dir und deinen Nachkommen nach dir das Land deiner Fremdlingschaft geben, das ganze Land Kanaan zum ewigen Besitz. Und ich werde ihnen Gott sein. Das war unser Text. Ja, ich muss ein bisschen was erzählen von dem ganzen Zusammenhang, weil sonst verstehen wir nicht, worum es da geht. Ein kurzes Revue zu dem, was vorher war. Und es ist eigentlich nur so ein Hineinschnuppern und vielleicht ist es die Herausforderung oder das Guster machen, dass ihr die Geschichte einfach mal lest. In Kapitel 11, Vers 31 ist der Vater von Abraham, Terach, mit seiner Sippe aus Ur weggezogen, Richtung Kanaan. Kanaan ist das heutige Palästina und Ur war in Mesopotamien, im heutigen Irak. Wenn ihr die Nachrichten hört, denkt mal dran, was da sich schon immer wieder abgespielt hat, ja? Im heutigen Irak. Er ist aber nicht weit, oder nur ein Stück gekommen, nämlich bis Haran. Haran ist im heutigen Syrien. In der Nähe von Aleppo, irgendwo dort. Also, Dort hat sie das abgespielt. Sie sind also so Nomaden gewesen, sind ein Stück gegangen und haben sich dann wieder dort niedergelassen. Terach ist dort gestorben. Und nach dem Tod seines Vaters bekommt Abraham den Auftrag von Gott, einen Ruf von Gott, geh jetzt aus in ein Land, das ich dir zeigen werde, und eine Verheißung, nämlich, dass er eine große Nation sein wird und dass ein Land haben wird und dass er Segen für alle Nationen sein wird. Auch das steht damals schon. Und er geht nach Kanaan. Das ist dann im Kapitel 12. Da muss man jetzt dazu sagen, dass vorher schon, wie sie schon aus Ur weggezogen sind, klar war, dass seine Frau, die Sarai heißt sie damals noch, unfruchtbar war. Und er geht zuerst mit seinem Vater mit und dann aus eigener Antwort auf den Ruf Gottes, auf eine Verheißung hin, die eigentlich ziemlich wenig rationelle Gründe hat. Ja. Es hat eigentlich, war nicht sehr wahrscheinlich, dass er noch viele Nachkommen haben kann, wenn Sarah nicht gebären kann oder also keine Kinder bekommen kann. Also das war die Hintergeschichte. Und sie sind dann, nicht so lange in Kanaan geblieben, es ist eine Hungersnot gekommen, dann ist er nach Ägypten gegangen. Und dann kommen sie von Ägypten wieder zurück. Sein Neffe Lot war bei ihm dabei, der war in der Sippe dabei. Die haben sich dann getrennt, weil sie zu viele Leute waren. Und ja, das will ich gar nicht erzählen jetzt alles. Lot kommt in Schwierigkeiten, wird in eine Geiselnahme, Abraham befreit ihn. Und das ist jetzt wieder was vielleicht wichtig ist. Nach dieser Heldentat von Abraham, wo er seinen Neffen Lot aus der Geiselnahme befreit, begegnet ihm der König von Salem. Auch das ist ein Name, Salem. Das ist nämlich Shalom, Frieden. Und das ist wahrscheinlich das Jerusalem. Ja? Dort in der Gegend hat sich auch Abraham aufgehalten. Und dort war ein König, der uns dann im Neuen Testament immer wieder begegnet. Der heißt Melchisedek. Der hat Abraham gesegnet. Und in Kapitel 15 kommt Gott noch einmal. Inzwischen sind schon wieder viele Jahre vergangen, seitdem sie aus Haran weggezogen sind und in Ägypten waren und so weiter. Ist auch einiges passiert inzwischen. Und Gott begegnet Abraham wieder in Kapitel 15 und er macht einen Bund mit ihm. Er sagt ihm sozusagen, du kriegst viele Kinder, und Abraham sagt, ne, ich glaube es zwar, aber wie soll das gehen? Und Gott macht einen Bund mit ihm, einen Vertrag. Und damals wurden Verträge so geschlossen, mit Symbolen auch wieder, dass ein Tier geteilt worden ist, als Zeichen, so soll es mir gehen, wenn ich den Vertrag breche. Ja? Wenn ich einen Vertrag mit dir mache, wir opfern jetzt ein Tier, legen es so hin, wir gehen beide zwischendurch, um zu symbolisieren, das soll uns passieren, was dem Tier jetzt passiert ist, wenn ich den Vertrag breche. Das war eine Zeremonie eines Bundesschlusses. Und diesen Bund hat Gott mit Abraham geschlossen. Aber interessanterweise, nur Gott ist zwischen den Tieren durchgegangen. Und Abraham hat geschlafen, dabei hat es geträumt. Er ist nicht durchgegangen. Aber das war wichtig. Dieser Bund war damals ein einseitiger Bund von Seiten Gottes. Aber was ganz wichtig ist, und das wird auch sehr oft im Neuen Testament erzählt, Abraham glaubte dem Herrn und das wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Also der Abraham hat auf diesen Bund, den er selber eigentlich nicht unterschrieben hat, aber mit Glauben reagiert. Ja, aber es ist nichts passiert. Und so kommt der Plan B ins Spiel. Also sie haben kein Kind bekommen, Sarai und Abraham. Und Gott hat sie noch verheißen, aber es ist nichts passiert. Und jetzt haben sie die glorreiche Idee, wir machen das mit dem Plan B, dem menschlichen Plan. Ja, und Abraham nimmt die Sklavin, die Magd von Sarai zur Frau und sie bekommt ihm ein Kind von ihm. Und jetzt ist endlich der Thronfolger da sozusagen, der, auf den die ganze Verheißung, die Gott gegeben hat, zu bauen scheint. Es war Ismael und die Mutter war Hagar, der Plan B, den die Menschen erfunden haben, weil Gottes Plan A anscheinend nicht funktioniert. Gott war nicht einverstanden mit dem und er kommt wieder. Aber das ist jetzt bitte wieder 13 Jahre später. Wir müssen uns diese Zeiten da vorstellen, was da in den Menschen vorgeht. Die warten und warten und es passt alles nicht irgendwie. Und jetzt kommen wir zu der Stelle, wo Gott heute dem Abraham begegnet. Und er macht einen neuerlichen Bund und gibt jetzt einen neuen Namen, eine neuerliche Verheißung und ein neues Zeichen. Diesmal ist ein bisschen mehr dabei. Der Abraham, der vorher heißt, Abraham heißt, mein Vater ist erhaben, wird von Gott umbenannt zum Abraham, Vater einer Menge. Und die Verheißung bleibt die gleiche. Ein großes Volk, gesegnet wird die Welt dadurch und ein Land. Und ein neues Zeichen, das war dann die Beschneidung. Ich will jetzt gar nicht mehr auf diese Details eingehen, sondern ich wollte euch nur Geschmack machen, wie interessant diese Geschichte ist, wenn man das wirklich mal drüber nachdenkt und das sich vorstellt, wie lange das oft gedauert hat, bis Gott mit seinem Plan ans Ziel gekommen ist. Und was die Menschen da oft für Fehler zwischendurch gemacht haben. Auch die großen Menschen. Und hilfreich ist immer, wenn man solche Dinge aus dem Alten Testament liest, wenn man die Interpretation im Neuen Testament dazu mit anschaut. So, viel zum Hintergrund der Geschichte. Aber jetzt kommen wir zu diesem Namen. El Shaddai, das war das erste Mal, dass Gott sich unter diesem Namen vorstellt. Und El heißt Gott. El kommt in vielen, vielen biblischen Begriffen und Namen vor. Bet-El, Haus Gottes. Elisabeth, da ist auch El drinnen. Also es gibt viele Daniel, viele El im Neuen Testament, in der ganzen Bibel. Shaddai, das ist ein bisschen schwieriger. Da ist man sich nicht so ganz klar, vom Hebräischen her, aber laut der griechischen Übersetzung des Alten Testamentes heißt das der Allmächtige. Und das ist eigentlich die traditionelle Übersetzung und so sehen die Leute das heute, dass El Shaddai Gott der Allmächtige heißt. Und dann habe ich mir halt ein bisschen schlau gemacht, wie oft kommt denn das vor, und bin eigentlich gar nicht auf so viele Stellen gekommen. 5-mal im ersten Buch Mose, 1-mal im zweiten Buch, 2-mal im Buch Ruth. Interessanterweise 11-mal bei Hiob und 1-mal in den Psalmen, El Shaddai. Und die Übertragung der Allmächtige in Griechisch Pantokrator kommt eigentlich nur 4-mal vor im Neuen Testament, davon 3-mal in der Offenbarung. Also es ist das gar kein so häufiger Name. Also habe ich da jetzt eine exotische Geschichte ausgefasst bei der Einteilung der Predigten. Jetzt muss ich über einen so Nebennamen Gottes reden. Ne? Aber der Inhalt, die Botschaft, die in dem Namen steckt, die ist doch ganz, ganz zentral. Gott ist allmächtig. Glauben wir das? Erleben wir das? Liebe Leute, irgendwie denke ich das oft, wir reden so theoretisch drüber, aber in meinem Leben ist es nicht immer der Fall, dass Gott sichtbar, spürbar, allmächtig ist. Und ich habe oft, hadere ich und denke mir, was ist los, Gott? Warum gibt's das jetzt so? Warum ist das jetzt so? Aber denke jetzt mal an den Abraham. Gott stellt sich vor, ich bin der Allmächtige, nachdem er 99 Jahre alt ist, jetzt ist er schon 99 Jahre alt und hat immer noch keinen legal zur Welt gebrachten Sohn. Ihr könnt eure Situation mal vergleichen mit der. Gott ist allmächtig. Glauben wir das wirklich? Abraham glaubte und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Das ist der einzige, also das Vorbild, nicht das einzige, aber das Hauptvorbild, das wir in Abraham sehen. Er glaubte. Er hat vertraut. Auch darin wieder Beziehung. Was heißt denn allmächtig? Was heißt, Gott ist allmächtig? Das bringt mich zu einer anderen Frage. Zuerst, was heißt Macht? Und das bringt mich auf eine ganz niedrige Ebene mal. Und ich möchte zuerst über die Menschen Macht und über Machtmenschen was sagen. Wenn wir das Wort Macht, ich habe das versucht, eine Definition zu finden. Du gibst Macht ein in Google und da kommen ziemlich viele verschiedene Definitionen und die meisten beziehen sich auf politische oder soziale Zusammenhänge. Und ich habe mir eigentlich gedacht, ich möchte noch tiefer gehen, nicht wie Macht zwischen den Menschen ist und wie Herrscher über Völker Macht ausüben oder Chefs über Untergebene und so weiter. Ich möchte mal in unser privates Leben schauen. Die Macht in meinem privaten Leben, wie schaut es denn da aus? Wie viel Macht habe ich denn? Was ist die Macht? Was ist Macht, habe ich mir gedacht. Macht ist, dass ich mache, was ich will. Das ist eine Definition, die mir ganz sinnvoll erscheint. Ich habe die Macht, die Freiheit, zu tun, was ich will. Stimmt das? Man kann natürlich auch das umgekehrt sagen. Ich lasse die Dinge, ich mache die nicht, die ich nicht will. Und da kommen wir schon mehr noch ins Fragen. Habe ich diese Vollmacht, Dinge zu lassen, die ich nicht tun will? Haben wir diese Freiheit? Ich möchte mit den Apostel Paulus zitieren, der sagt, das Gute, das ich will, übe ich nicht aus, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Ich elender Mensch, wer wird mich da retten? Das sagt Paulus, der in vielen Dingen ein Vorbild ist. Wir sind nicht mächtig, nicht einmal im eigenen Bereich, nicht einmal im privaten Bereich. Es ist nur Ohnmacht. Ohnmacht ist das Gegenteil von Macht. Ich habe nämlich keine Macht. Ich möchte behaupten, dass wir nicht die große Freiheit haben, die uns heute überall immer verkündet wird und dass der selbstbestimmte Mensch und so weiter, dass das das Ziel ist, sondern ich denke, wir sind alle immer wieder Getriebene, Unterjochte von dem, was nicht Gutes in uns ist. Wir haben Abhängigkeiten. Wir sind nicht frei. Und es gibt noch eine, auf der persönlichen Ebene, noch einen Bereich, der dann schon in die anderen Bereiche, die noch kommen, hinübergeht. Das ist nämlich die Machtsucht. Leute, die aus irgendeinem Grund Macht bekommen haben, scheinen dazu zu neigen, immer mehr Macht haben zu wollen. Und so wie mit dem Geld übrigens. Je mehr ich habe, desto mehr will ich haben. noch mehr, noch mehr. Also auch das ist eine Unfreiheit, nämlich Sucht. Und so kannst du viel drüber nachdenken, und ich lade dich und mich dazu ein, über unsere Ohnmacht nachzudenken. Das ist die Voraussetzung für alles, was später kommt jetzt. Es gibt auch Macht im sozialen Leben. Das ist eine ganz normale Geschichte, würde ich mal sagen. Hierarchien zwischen Menschen sind normal, natürlich und Gott gegeben, sage ich mal. Es ist eigentlich schon so, dass Gott in der Bibel auch sagt, es gibt Strukturen, Hierarchien, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist, zum Beispiel. Das haben wir diese Woche einmal im Evangelium gelesen. Ne? Also wir sollen uns auch Obrigkeiten unterordnen, und es gibt auch in der Gemeinde und überall Strukturen und Hierarchien. Und das hängt mit Macht zusammen. Aber, und da kommen wir jetzt wieder, die Gefahr, das, was der Mensch daraus macht, ist Machtmissbrauch. Die Machtsucht und der Machtmissbrauch führen dazu, dass einfach diese ganzen Beziehungen zerstört und kaputt werden. Die Macht ist kaputt geworden. Die Macht selber, Struktur, Hierarchie ist ja nicht schlecht, aber das, was wir daraus machen, ist einfach eine korrupte Geschichte. Und ich bin enttäuscht, wenn ich sehe, wie fast überall jetzt in der Politik und überall, wo Menschen in Machtpositionen sind, auch die moralischen Prinzipien nicht mehr beachtet werden. Und es kommt zu Korruption, es kommt zu Machtmissbrauch. Entsetzlich. Aber das ist die Tatsache. So sind die Menschen. Wir haben in dieser Woche oder in der letzten Woche eigentlich im Lukas-Evangelium gelesen, dass Jesus seine Jünger aussandte und er gab ihnen Macht und Kraft zu heilen und das Evangelium zu predigen. Es gibt geistliche Macht, Vollmacht, sagen wir gerne. Das Wort Kraft heißt Dynamis, und das denke ich gleich an Dynamit. Ja, da denke ich mir, boah, Gott gibt mir Dynamit mit. Ich habe wirklich einen Sprengstoff, zum Beispiel. Ne? Gott gibt mir aber auch Vollmacht. Exosia, gibt es eine Gemeinde, die sich so nennt. Gott gibt seinen Jüngern geistliche Macht. Auch da gibt es eine Gefahr, die Hochmut. Was haben die Jünger gesagt, wie sie zurückgekommen sind? Boah Gott, boah Jesus, stell dir vor, die Geister sind uns untertan und wir können auf Schlangen treten, es passiert nichts. Und Jesus sagt, darüber braucht ihr euch nicht freuen, da wundert ihr euch nicht drüber, sondern freut euch, dass eure Namen im Himmel angeschrieben sind. Alle diese Bereiche, und es gibt wahrscheinlich noch, ist nicht alles umfasst, aber alle diese drei Bereiche in unserem Leben, das Private, das Soziale und das Geistliche, ist durch die Sünde in Gefahr, dass es zu einer falschen Machtausübung kommt, zu Machtsucht, zu Machtmissbrauch, zu Hochmut. Auch im Geistlichen können wir Machtmissbrauch machen. Und ich sage jetzt, erst durch die Erlösung in Jesus Christus lernen wir, im Leben zu herrschen. Habt ihr schon mal darüber nachgedacht, dass wir herrschen sollen? Wir als Christen sollen herrschen, das schreibt Römer, in Römer 5, Vers 17 der Paulus. Ihr sollt herrschen, aber unter der Kontrolle, unter der Macht des Heiligen Geistes. Und das ist die einzige Errettung von der ganzen Fehlentwicklung der Macht, die wir täglich sehen in den Nachrichten, in der Welt, in unserer Umgebung, auch in unserem eigenen Leben. So, jetzt habe ich so viel über uns geredet und nicht über den allmächtigen Gott. Aber mir war das ein Anliegen, dass wir den Umgang mit Macht unter Menschen gut verstehen, damit wir dann auch die Allmacht Gottes besser begreifen können. Jetzt kommen wir aber zu Gott und weg von uns selber. Die Allmacht Gottes, woran erkennen wir, dass Gott allmächtig ist? Mir ist als erstes eingefallen, Gott ist allmächtig, weil er spricht und es geschieht. Gott sagt etwas und es geschieht. Wenn einer, der mächtig ist unter Menschen, etwas sagt, dann wird es befolgt. Ist nicht immer so. Und wir haben ja gerade von dem Missbrauch auch gesprochen. Aber wir reden jetzt von Gott. Und Gott sagt etwas, es werde Licht und es wurde Licht. Und Gott schuf die Welt auf diese Weise nur durch das, was gesagt hat. Und wie viel hat Gott gesagt, wenn wir die Bibel anschauen? Und wie viel ist davon jetzt schon eingetreten? Und wie viel wird noch eintreten? Und wie oft hat Gott dir schon was gesagt? Und der steht dazu. Und er hat dem Abraham gesagt, du wirst ein Vater von vielen Nationen sein. Und Abraham hat es geglaubt, obwohl nichts passiert ist. Und Gott steht dazu. Und Abraham ist dann, Sarah ist dann schwanger geworden und hat dann noch den Isaak bekommen. Und aus dem ist dann das Volk Israel entstanden. Und aus diesem ganzen Volk, in diesem ganzen Volk Israel hat Gott die ganze Welt gesegnet, weil auch Jesus aus diesem Volk gekommen ist. Gott sagt etwas und er steht dazu. Gott sagt etwas und es passiert. Das ist Allmacht. Der Hauptmann von Kapernaum hat es begriffen. Er sagt zu Jesus, der ihn gebeten hat, seinen Knecht zu heilen, du brauchst gar nicht kommen, ich bin ja gar nicht würdig, dass du in mein Haus kommst, aber sag nur ein Wort und mein Knecht wird gesund. Und Jesus war ganz erstaunt, ob dieses Glauben, sagt, solchen Glauben habe ich im Volk Israel nie gesehen, aber der Heide, der Römer, der glaubt es. Gott ist allmächtig, sein Zeitplan geht in Erfüllung. Gott steht über der Zeit. Gott hat nicht, für den ist nicht heute, gestern und morgen was anderes, weil Gott steht drüber. Gott ist einfach zeitlos, er ist ewig. Aber dort, wo Gott mit uns in Berührung kommt, gibt es natürlich auch Zeitpunkte. Und diese Zeitpunkte lenkt Gott. Und der hat dem Abraham eine lange Zeit warten lassen. Aber sein Zeitplan ist in Erfüllung gegangen. Und ich denke jetzt an die Hochzeit von Kana, wo ein Problem aufgetreten ist und die Maria, die Mutter von Jesus, hat, ja, das ist was für meinen Sohn. Da kann er erstens tut er gern helfen, zweitens kann er da helfen und vielleicht ist es ja gar nicht so schlecht, dass er bekannter wird. Und sie sagt, okay, bitte mach was, dass die haben keinen Wein mehr. Oh, Jesus ist ziemlich schroff zu ihr und sagt, was habe ich mit dir zu tun? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Meine Stunde, was heißt das? Es ist noch nicht Zeit. Ich warte noch. Und so hat er, weiß nicht wie lange gewartet, auf einmal war dann der Wein da. Also nicht auf einmal, es war schon eine Handlung von ihm dabei, aber er hat gewartet. Und so sieht man in seinem ganzen Leben, er hat die richtige Zeit, den richtigen Zeitpunkt abgewartet. Und so ist Gott. Gottes Allmacht ist darin ersichtlich, dass sein Zeitplan in Erfüllung geht. Und das betrifft die Heilsgeschichte, aber das betrifft auch seine Geschichte mit dir und mit mir. Gott ist allmächtig über Tod, Sünde und den Teufel. Das haben wir heute auch schon gesungen. Wir feiern jetzt bald Ostern. Gott Vater hat unseren Herrn und Heiland Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, in diese Welt geschickt. Und er wurde auf die grausamste Art, die man sich vorstellen kann, von seinen Geschöpfen getötet. Aber Gott hat in dieser Aktion, die ja das Gegenteil ist von Allmacht, ja, weil Jesus hat überhaupt seine ganze Macht abgegeben und hat sich von den Geschöpfen hinrichten lassen. Und sie haben ihn noch verspottet und haben gesagt, steig herab, weil du hast ja gesagt, du bist allmächtig. Und er tut es nicht. Aber in dieser Aktion hat er den Tod überwunden, er ist auferstanden und er hat die gesamte Schuld der Welt auf sich genommen, die Sünde überwunden und den Teufel besiegt. Paulus triumphiert und sagt, Tod, wo ist dein Sieg? Der Tod ist auf der ganzen Linie besiegt. Tod, wo ist dein tödlicher Stachel? Der Stachel, der uns den Tod bringt, das ist die Sünde. Und dass die Sünde solche Macht hat, liegt am Gesetz. Gott aber sei Dank, durch Christus Jesus, unseren Herrn, schenkt er uns den Sieg. Korintherbrief 15. Der Tod, die Sünde, der Teufel ist besiegt. Ja, auch in meinem Leben, in deinem Leben, wir dürfen das in Anspruch nehmen. Es ist möglich. Es geschieht, weil Gott hat es gesagt. Und er hat einen Zeitplan. Wenn wir an jemand Allmächtigen denken, schon deshalb, weil wir so viele Menschen sehen, die ihre Macht missbrauchen, dann bekommen wir vielleicht auch Angst. Vor Gott ist Angst keine gute Kategorie, sondern Ehrfurcht ist wichtig. Die Ehrfurcht, das war damals auch das Thema im Malachi, die richtige Einstellung Gott gegenüber, Ehrfurcht. Und wenn ich Angst habe, dann habe ich kein Vertrauen. Wenn ich aber Gott, den Allmächtigen, sehe, wie er diese Allmacht verbindet mit Gerechtigkeit und Barmherzigkeit, dann schwindet die Angst. Und ich darf wirklich vertrauen. Ehrfurcht ist gut. Vertrauen, Glauben, das ist das Ziel. Also Gott ist allmächtig. Er ist aber auch, und das kann nur er sein, barmherzig und gerecht. Für uns schließt sich das so oft aus, dass wir glauben, wenn man barmherzig ist, dann ist man nicht mehr gerecht. Wenn man jemandem was vergibt, dann ist es zwar nicht gerecht, aber man vergibt halt. Und so ist Gott nicht. Gott ist barmherzig und gerecht. Daran können wir sehen, dass wir uns nicht vor ihm fürchten brauchen. Er ist nicht angsteinflößend oder bedrohlich, sondern befreiend. Ich komme jetzt zum Schluss. Und die Frage ist, der richtige Umgang mit Macht, mit allem, was wir jetzt besprochen haben. Beginnen wir wieder bei uns. Anerkennen wir unsere Ohnmacht. Wir haben es nicht in der Hand. Wir können uns nicht selbst erretten. Wir werden selbst nicht besser. Wir brauchen die Errettung durch unseren Herrn. Anerkennen wir aber Gottes Allmacht. Er hat sein Wort gegeben und sein Wort ist wirklich verlässlich. Was Gott sagt, geschieht. Und wir sollen ihm dafür die Ehre geben. Bringt da dem Herrn Ehre und Macht, einer von vielen Versen aus dem Psalmen. Wir sollen den Herrn preisen, haben wir heute auch schon gemacht. Und jetzt kommt dritte Bereich, der vielleicht, da muss man viel drüber nachdenken, nehmen wir den Auftrag Jesu auch an und die damit verbundene Vollmacht ernst. Also wir haben, nachdem wir als unsere Ohnmacht bekennen und erkennen und Gottes Allmacht, die sich in seiner Vergebung, seiner Rettung ausdrückt. Annehmen auch einen Auftrag und eine Vollmacht. Wir sollen das hinaustragen. Jetzt nehmen wir das ernst. Und dann werden wir vielleicht auch umgestaltet, vielleicht neu benannt. Aus Abraham wird ein Vater einer Menge. Und ich wünsche mir, dass wir auch für viele Menschen zum Segen werden. El Shaddai, Gott der Allmächtige, möge das in unserem Leben tun.